Herzlich willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Dem Podcast für alle, die sich mit ihrem Vortrag von der Masse abheben wollen. Heute hören Sie die Folge 128, die Rhetorik des Hasses. Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. In dieser Folge steht die Rhetorik des Hasses im Mittelpunkt. Wir haben mit neuen sprachlichen Phänomenen zu kämpfen, live und digital. Und mein Gast und ich, wir sprechen heute über Hate Speech, Fake News und die Sprache der Populisten. Darüber, wie Inhalte, die die Grenzen der Meinungsfreiheit überschreiten, sehr geschickt verschlüsselt werden. Wir denken darüber nach, auf welche Muster Hassredner und Rednerinnen zurückgreifen, wie versuchen sie andere zu manipulieren, zu überzeugen und welche Kanäle nutzen sie. Und vor allem, wie können wir ihre Manipulation erkennen und wie schützen wir uns davor? Ja, das sind Fragen über Fragen, die uns heute Ulrich Stoll beantwortet. Ulrich Stoll arbeitet seit 40 Jahren als TV-Journalist. Er ist Redakteur des ZDF-Magazins Frontal. Und neben seinen Magazinbeiträgen hat er mehrere Dutzend TV-Dokumentationen über Geheimdienste, islamistischen und rechten Extremismus sowie zu zeitgeschichtlichen Themen hergestellt. Er ist Autor mehrerer Sachbücher und auch Autor zeitgeschichtlicher Kriminalromane. Seit der Gründung der AfD beschäftigt er sich mit ihrer Programmatik, ihren Finanziers und ihrer Rhetorik. Hallo, lieber Ulrich, ich freue mich riesig, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist.
Ja, hallo Birgit, ich freue mich auch sehr, hier sein zu können bei deinem tollen Podcast und bin sehr gespannt auf deine Fragen.
Bei uns darf ja jeder sagen, was er denkt. Hass in der Rede und Lügen sind nichts Neues. Also Stammtischgehetze, politische Propaganda gab es ja schon immer. Neu hinzugekommen sind jetzt für uns die Kanäle, dass sich einzelne enthemmte Meinungen aus dem Wohnzimmer via Internet ein Millionenpublikum präsentieren können. Und natürlich die KI, also das wird immer schwieriger zu unterscheiden, ja, was stimmt denn und was stimmt denn jetzt nicht. Andererseits kennen wir ja die Sprache, die beispielsweise Populisten verwenden, die kennen wir schon lange. So aus das allseits bekannten Printmedien, sie ist oft eine plakative und ganz einfache Bildsprache, voller Stereotypen, voll mit Verallgemeinerungen. Aber rhetorisch haben die Autorinnen und Autorinnen wirklich eine Menge drauf. So, das ist das eine. Das andere sind die Techniken der Hassreden. Lieber Ulrich, wie haben sich die Methoden der Hassreden entwickelt und was möchten die Menschen, die sie benutzen, damit erreichen?
Es werden ja immer wieder Begriffe uns um die Ohren gehauen wie Gender Gaga oder das Regenbogenimperium oder Messermänner, Burka-Mädchen, Remigration, Lügenpresse. Das sind Reizworte, die aktuell bei uns jetzt in der politischen Debatte eine große Rolle spielen und immer wiederholt werden. Das Ganze hat eine Geschichte. Es fing eigentlich an in den 70er Jahren, als Kurt Biedenkopf als Generalsekretär der CDU Begriffe okkupiert hat, also Begriffe der SPD okkupiert hat und für die CDU umgedeutet hat. Die CDU Adenauers ist die CDU keine Experimente und die CDU Biedenkopf war die CDU sicher, sozial und frei. Das war der Slogan 1976. Das ist jetzt noch keine Hassrhetorik, aber es ist der Versuch, sozusagen über Sprache und Manipulation von Sprache etwas anderes zu erreichen, als man eigentlich ist, nämlich eine andere Erscheinung abzugeben. Und Jörg Haider, jetzt sind wir beim Rechtspopulismus, hat in den 90er Jahren das benutzt als ein Element, Lügen in die Welt zu setzen. Also er wusste, er hat eigentlich kein Thema für die Gesellschaft zu bieten und er versuchte aber im Gespräch zu bleiben mit Kampfbegriffen. Stopp der Überfremdung war eine Kampagne von ihm. Österreich zuerst, was Trump dann später übernommen hat. America first. Das sind alles Testballons, um zu gucken, wie können wir eine Gesellschaft aufwiegeln, spalten? Wie können wir mit Kampfbegriffen eine Kommunikation verändern, ohne dass wir gestellt werden können bei unseren Inhalten, die ja vielleicht fragwürdig oder gar nicht da sind, sondern wie schaffen wir es mit Reizwörtern im Gespräch zu sein? Und Jörg Haider hat zum Beispiel eine Erfindung gemacht, das ist das Tarferl. Er hat während Fernsehdiskussionen einen Begriff in die Kamera gehalten, einen Hetzbegriff. Und das kopiert dann Björn Höcke in seiner früheren Rhetorik, indem er eine Deutschlandfahne auf seinen Schoß legt bei Markus Lanz, um eben eine Irritation zu erzeugen. Das sind die Anfänge, aber es wird dann natürlich viel klarer, wenn wir diese Wörter wie Burkas, alimentierte Messermänner und so weiter von Alice Weidel dann hören, dann sind wir natürlich in einer richtigen Hassrhetorik, die dann durch Wiederholung verstetigt wird. Also erstmal muss man wissen, dass die AfD, wenn sie im Bundestag Reden hält, nicht im Bundestag spricht, sondern für ihre Social Media Accounts. Das heißt, die legen sich ein Wording zurecht, was nach außen wirkt und in der Zielgruppe wirken soll. Und das wird unmittelbar nach der Bundestagsdebatte als kurzer Clip dann auf den Social Media verbreitet. Social Media spielen für Rechtspopulisten eine ganz große Rolle. Bei der AfD konnten wir damals nachweisen, dass sie 2014 ein Treffen hatte mit einem Geldgeber in der Schweiz, Henning Conle, der angeboten hat, ich möchte euch auf Social Media groß machen. Und daraufhin bekam die AfD, hatte auf einmal viel Geld, bekam einen Social Media Beauftragten und publizierte in hohem Maße Inhalte. Also die AfD hat zum Beispiel 2016 noch 53 Interaktionen gehabt auf der Facebook-Seite, zur Bundestagswahl 2017 schon 832.000, also 16 Mal so viel wie vorher. Und wir wissen, dass die AfD schon vor Jahren über 600 Spots, also kurze Pappen mit einem Slogan und einem Bild eines AfD-Politikers oder einer Politikerin drauf gepostet hat, jeden Tag über 600 Bilder gepostet hat auf Facebook, auf Twitter. Das hat sich jetzt natürlich vervielfacht durch Instagram, durch TikTok, durch Telegram, wo überall jetzt diese Botschaften massenweise auf die Leute losgelassen werden. Was interessant ist, ist noch dabei, dass es eine Untersuchung gab 2019, wer eigentlich der AfD folgt auf Facebook. Also damals war es noch Facebook als dominantes Medium. Und da stellte eben ein Forscher der George Washington Universität, Trevor Davis, fest, dass eine bestimmte AfD-Gruppe, zum Beispiel die AfD Groß-Gerau, unglaublich viele Likes bekommt von Menschen aus dem arabischen Raum. Und wir haben damals nachgefragt und Jörg Meuthen meinte, ja, wir sind halt so wahnsinnig beliebt, auch über Deutschland hinaus. Aber es war offensichtlich, dass es offenbar Fake-Accounts gibt, die mit Kennungen außerhalb Deutschlands versehen, nur dazu da waren, es können auch russische Trolle sein, die dahinter stecken, um die AfD-Hassbotschaften eben in einem Maße zu verbreiten, wie es andere Parteien nicht getan haben. Und das hat dazu geführt, dass die AfD eben dann in den Bundestag eingezogen ist, weil sie so omnipräsent war in den sozialen Medien.
Mhm. Möglicherweise haben sie auch die Likes gekauft, das ist tatsächlich legal, aber die Fans kommen dann aus aller Welt und kommentieren können sie auch nicht. Und bei der Recherche für dieses Interview habe ich mir die verschiedenen Social-Media-Accounts der verschiedenen Parteien angeguckt. Das Social-Media-Konzept der AfD geht auf. Sie setzt vorwiegend auf KI-generierte Bilder. Beispielsweise ein Post vom 25. April diesen Jahres mit der Überschrift AfD ist die Nummer 1 bei den Jugendlichen mit dem Untertitel Heimat und Identität gibt es nur bei uns, Ausrufezeichen, hat 100.000 Likes. 100.000. Dagegen kommt ein Post von SPD-Account mit einem Scholz-Video nur auf 1.500. Bei der CDU sieht's ähnlich aus, zwischen 1.000 und 4.000 Likes, je nachdem, welcher Post. Heraus aus dem Ganzen sticht nur ein SPD-Post mit Kevin Kühnert. Er räumte auch mal 7.000 Likes ab. Im Vorgespräch hast du eine Methode erwähnt, mit der man anderen Parteien, die viel weiter vorn liegen, die Wähler abjagt. Das sogenannte Gaslighting. Der Begriff geht zurück auf ein britisches Theaterstück von 1938, wurde 1944 mit Ingrid Bergman verfilmt. So, jetzt leben wir aber in einer modernen Gesellschaft. Und angenommen, man will manipulieren, das soll aber nicht so offensichtlich sein. Greifen die Muster des Gaslighting für Strategien auch in der heutigen Hassrhetorik?
Und da sind wir eben bei den Republikanern in den 80er Jahren. Es begann in der Nixon-Ära, es hatte dann in den 80er Jahren seinen Höhepunkt mit Lee Atwater, Paul Manafort und Roger Stone. Das waren alles spätere auch Berater von Donald Trump. Und die Republikaner hatten erkannt in den späten 70er, frühen 80er Jahren, dass sie eigentlich nicht mehrheitsfähig sind. In einem Amerika, das immer multikultureller wird und sie erreichen Latinos nicht, sie erreichen Menschen anderer Hautfarbe nicht. People of Color erreichten die weißen, reichen Republikaner nicht. Und sie haben dafür einen Trick angewandt, nämlich sie haben sich überlegt, wie kann man mit einer Hassrhetorik die demokratischen Bewerber, die eigentlich überlegen sind, den republikanischen Bewerbern, wie kann man die diskreditieren? Und ein Beispiel war der Wahlkampf von Michael Dukakis. Das war 1988. Michael Dukakis lag 17 Punkte vor dem Bewerber der Republikaner George Herbert Walker Bush, Papa Bush. Atwater und seine Helfer Manafort und Stone haben sich ausgedacht, Dukakis musste sich wegen Geisteskrankheit behandeln lassen. Also der Gegner wird für verrückt erklärt Und die Leute sollen glauben, dass es ein Verrückter ist. Das ist jetzt nicht direktes Gaslighting, dass der selber glaubt, dass er verrückt wird. Aber die Rezipienten, die es hören, sollen glauben, dass der verrückt ist. Und genauso, nur primitiver macht Trump es. Er wurde gefragt, was er von Kamala Harris hält. Er sagt, sie ist einfach vollkommen verrückt. Und das ist eben auch so eine Methode. Der Gegner wird für verrückt erklärt und der Gegner wird diskreditiert. Es gibt natürlich tausend andere Möglichkeiten, noch den Gegner zu diskreditieren. Ein beliebtes, bei den Republikanern beliebtes Narrativ ist, das sind Liberale, das sind Linksextremisten. Das sind Leute, die Amerika kaputt machen. Das ist das, was gerade gegen Kamala Harris und ihren Running Mate läuft, dass sie als gefährlich und extrem dargestellt werden.
Ja, Stichwort Extremisten. Wenn man jetzt mit den Hassreden eine spezielle Zielgruppe ansprechen will, beispielsweise die Rechtsextremisten, wie erreicht man sie? Ich meine, die Rechtsextremisten kommen ja nicht mehr nur in Springerstiefeln, Bomberjacke und Glatze daher. Ja, die geben sich mittlerweile nach außen harmlos, moderat und angepasst. Jetzt war die Führungsriege auch schon früher wieder gekleidet. Trotzdem gibt es nach wie vor einen Dresscode, der ja von bestimmten Kleidungsmarken geprägt wird. Das Gleiche gilt aber auch für die Musik. Also kürzlich bin ich auf YouTube auf ein Video gestoßen von der Band Freiluftpsychiatrie. Und der Song, da kommt erstmal so ganz normal und ganz cool rüber. Jugendsprache, alles, was dazugehört und man geht so mit. Aber als es dann auf einmal darum geht, wer ist eigentlich überhaupt an allem schuld? Da merkt man dann auf einmal, Moment mal, das ist ja Rechtsradikalismus im Schafspelz. Jetzt ist es für die Rechtsextremisten schwierig geworden, Symbole aus dem Dritten Reich zu verwenden, Originalsymbole, denn heutzutage besteht die Gefahr, bei der Nutzung eindeutiger Symbole strafrechtlich belangt zu werden. Es hat zur Folge, dass die Zeichen nur noch angedeutet werden oder Codes verwandt werden oder Zahlenkombinationen, die eine Wiedererkennung in der Öffentlichkeit schaffen, um dann wiederum Zugehörigkeit zu beweisen. So wie eine zweite Ebene, nach außen soft, modern und nach innen ganz klar. Wir wissen genau, wer wir sind. Wenn man also die rechte Szene ansprechen will, mit welchen Untertönen, mit welchen Codes und Symbolsprachen triggert man sie?
Also aktuell sehen wir das besonders deutlich bei Björn Höcke, der Codes benutzt, die bei seiner Zielgruppe ankommen. Und das sind Worte wie zum Beispiel, er sagt alles für Deutschland, ein verbotener SA-Slogan. Oder er sagt jetzt, nachdem er dafür verurteilt worden ist, dass er Nazisprüche verwendet, sagt er jetzt, alles für Thüringen ist unser Slogan und ich bin stolz drauf. Das versteht seine Zielgruppe. Also er erreicht damit Hardcore-Nazis, die wissen, aha, der ist einer von uns. Eine berühmte Rede von Björn Höcke ist die Kyffhäuser-Rede 2018. Da sagt er auf einmal einen Satz. Heute, liebe Freunde, lautet die Frage nicht mehr Hammer oder Amboss. Heute lautet die Frage Schaf oder Wolf. Und ich, liebe Freunde, meine hier, wir entscheiden uns in dieser Frage für Wolf. Jetzt denkt jeder von uns, was redet der da? Wir verstehen ja gar nicht, wovon der redet. Und das ist genau dieses Prinzip der Hundepfeife. Also eine Hundepfeife ist so ein Begriff in der Rhetorik für etwas, für eine Botschaft, die gar nicht alle verstehen, aber bestimmte Leute verstehen. Wir verstehen gar nicht, was der sagt. Aber die Leute, die meinen Kampf gelesen haben und die Goebbels kennen, diese Leute wissen, was er gesagt hat. Er hat nämlich damit Hitlerreden zitiert. Hitler hat immer wieder davon gesagt, wir wollen der Hammer sein und nicht der Amboss. Und Goebbels hat immer wieder den Spruch mit Wolf und Schaf gebracht. Er sagt 1928 im Angriff, wir gehen in den Reichstag hinein, wir kommen nicht als Freunde, wir kommen als Feinde. Wie der Wolf in die Schafherde einbricht, so kommen wir. Und das ist der Subtext, den Björn Höcke seiner Anhängerschaft gibt. Ich kenne meinen Goebbels und wir wollen die Demokratie im Parlament zerstören. Und das kommt an bei dieser Gruppe. Und da stehen wir oft ratlos davor und sagen, was redet ihr für einen Quatsch, das ist doch völlig sinnlos. Aber es ist nicht sinnlos, sondern es ist ein genaues Konzept, um eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen.
Und wo lernt Björn Höcke sowas?
Das ist in der Tat faszinierend zu sehen, wie Björn Höcke immer wieder rekurriert auf Carl Schmitt. Das ist ein Jurist und Philosoph aus der NS-Zeit und der hat eben 1941 ein NS-Buch geschrieben, Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Und schwupps finden wir genau diesen Begriff der raumfremden Macht bei Björn Höcke, indem er nämlich davon spricht, dass die USA eine raumfremde Macht sind. Und das benutzt er sowohl jetzt in der Situation Krieg Ukraine-Russland, wie auch schon vorher. Also Björn Höcke hat schon 2016 in einer Geheimrede in Hessen gesagt, Der Menschenrechtsuniversalismus unter Führung der USA ist übrigens auch so ein Kampfbegriff, der dann eingeschleust wird in die Rhetorik, ist gescheitert. Es muss ein Interventionsverbot für raumfremde Mächte geben. Damit meint er die USA. Und als der Krieg Russlands gegen die Ukraine begann, sagt er, jetzt hat Putin auf die Offensive einer raumfremden Macht reagiert. Es war und ist US-amerikanische Strategie, als raumfremde Macht auf unserem Kontinent Keile zu treiben zwischen Völkern und Nationen, die eigentlich sehr gut miteinander zusammenarbeiten können. Also er wirbt für eine eurasische, also das ist also ein Konzept, was Putin und sein Umfeld Dugin vertreten, Eurasien als Kulturraum. Und die USA sind die raumfremde Macht. Und das ist 1:1 Carl Schmitt, das ist NS-Ideologie, die er verbreitet. Und damit begründet er seine angebliche Friedensliebe, dass wir Frieden mit Russland brauchen, denn die gehören ja zu uns und die USA gehören nicht zu uns. Und dieser Anti-Amerikanismus findet sich schon bei der NPD, übrigens auch in den Texten von Landolf Ladig, der auch von raumfremden Mächten spricht. Und Landolf Ladig ist wahrscheinlich das Pseudonym von Björn Höcke, als er noch Lehrer in Hessen ist und sich bei einem NPD-Blatt als Schreiber verdingt und von raumfremden Mächten spricht und eben die NPD als die Partei, die die raumfremden Mächte angreift, thematisiert. Also es ist hochinteressant, diese Linie zu sehen, wie Höcke immer wieder eine NS-Ideologie, das ist also intellektueller Nationalsozialismus, in die Köpfe bringt. Und da erklärt sich auch, warum er immer wieder beim Institut für Staatspolitik in Schnellroda aufgetreten ist, bei Götz Kubitschek, der eben versucht, eine intellektuelle rechtsextreme Erzählung aufzubauen mit Burschenschaftlern, mit rechten Ideologien. Und da spielt Carl Schmitt auch eine große Rolle. Also da ist wirklich, bedient wirklich Björn Höcke dieses burschenschaftlich rechtsextreme Milieu, das sein Wählerpotenzial auch ist.
Ich habe noch eine ganz andere Frage, und zwar zum Thema Lügen und erwischt werden. In Amerika wird Trump ja regelmäßig beim Lügen ertappt und es schadet ihm nicht. Und es ist noch nicht so lange her, da haben wir hier in Deutschland gedacht, ja, das ist hier in Deutschland anders. Hier geht das nicht. Hier müssen Politiker mit Konsequenzen rechnen. Denken wir mal an Christian Wulff. Ja, aber das scheint ja wohl gestern zu sein. Also beispielsweise hielt Alice Weidel Anfang Juni diesen Jahres eine Rede anlässlich der Messeattacke in Mannheim. Mit einem Zitat von Nancy Faeser brachte sie ihr Publikum zum Johlen. Dann kam aber raus, die vermeintliche Pressemitteilung, sie stammt gar nicht von Nancy Faeser, sondern sie wurde von einem Schriftführer der AfD erfunden. Er hat sie mit ChatGPT geschrieben. Und Alice Weidel hat sich darauf entschuldigt. Weiterhin kursieren aber Kopien des Videos vor johlendem Publikum. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, hat dieser Vorfall Alice Weidel geschadet? Oder etwa der AfD? Nein, im Gegenteil, es scheint egal zu sein. Wie siehst du das?
Interessant ist wieder eine Parallele zwischen den Amerikanern, den Beratern der republikanischen Präsidentschaftskandidaten und der AfD, nämlich der schon genannte Lee Atwater, der diese Strategien der Hassrhetorik gestartet hat für die Republikaner, der hat eben auch den Spruch gesagt, Perception is reality, Wahrnehmung ist Wirklichkeit. Es ist egal, ob das, was wir sagen, wahr ist. Es ist wichtig, was die Leute glauben, was wahr ist. Und in einer Wahlkampfsendung sagte auf einmal der AfD-Politiker Georg Pazderski, Perception is Reality. Also er zitierte Lee Atwater auf die Frage hin, das, was sie da erzählen, ist doch übertrieben mit den Migranten. Dann sagte er, darum geht's doch nicht. Es geht um das Gefühl der Leute und die fühlen sich von den Migranten bedroht. Und daran erkennen wir, dass die AfD-Leute ihre Lee Atwater und die Republikaner Strategien der Hassrhetorik studiert haben, dass sie das also genau gelernt haben. Und das sehen wir bei Alice Weidel auch. Es ist nicht wichtig, was wahr ist, es ist wichtig, was ankommt bei den Leuten. Alice Weidel hat zum Beispiel in ihrem Wahlkreis Überlingen, hat sie behauptet, in der Corona-Zeit, das Ordnungsamt Überlingen geht ohne Maske in eine Bäckerei, also getarnt, bestellt ein Brötchen. In dem Moment, wo es über den Tresen gereicht wird, geben sie sich zu erkennen als Ordnungsamt und sagen 2.500 € Ordnungsstrafe. Das hat sich bei ihr in ihren sozialen Medien verbreitet, als ist ja skandalös. So. Stimmte nicht. Die Stadt Überlingen hat sie per Gerichtsbeschluss dazu gezwungen, zu unterschreiben, das zu unterlassen. Also sie hat eine Unterlassungserklärung eingefangen und daraufhin könnte man ja sagen, mein Gott, ganz schön peinlich, da ist die ja eigentlich erledigt. Nein, sie zieht ein Büßergewand an, ein langes weißes Kleid und lässt sich von einer Bloggerin, die sie in Überlingen kennt, fotografieren, wie sie auf Knien dann vor dem Rathaus zu sehen ist. Also sie macht sich zum Opfer, der Täter stellt sich als Opfer dar und damit ist es wieder aufgehoben. Diese Ertappung bei der Lüge, wird dann wieder, ach, die machen die arme Alice Weidel fertig. Und sie hat dort eine Bekannte, die einen radikalen Blog, die Stadtzeitung, macht. Und dieser Blog verbreitet eben diese Narrative von Alice Weidel. Sie hat auch dann eine Geschichte noch verbreitet, die wurde auch widerlegt. Angeblich wegen Wärmepumpen verlieren 30 Senioren ihr Obdach. So, hat sie so behauptet, stimmte nicht. Aber es wird verbreitet über dieses alternative, in Anführungszeichen alternative Medium ihrer Freundin. Und damit ist es in den Köpfen ihrer Anhängerschaft. Und wenn sie dabei erwischt wird, dass es Lüge ist, dann sagen die, es hätte aber so sein können. Also es spielt gar keine Rolle für Rechtspopulisten, ob sie die Wahrheit sagen oder ob sie lügen, sondern es geht darum, in ihrer Blase dieses Gefühl Hass, Unzufriedenheit, Enttäuschung, Spaltung zu erzeugen.
Um die Spaltung zu vermeiden, wie lösen wir denn das Problem? Wie können wir dagegen vorgehen? Kann jetzt jeder jeden Unsinn verbreiten und es passiert nichts?
Natürlich kann in der Demokratie jeder jeden Unsinn verbreiten, solange er nicht eine Straftat dabei begeht. Und das ist eben das Problem. Also wollen wir Social Media verbieten? Sicherlich wollen wir das nicht, aber wir müssen uns mal überlegen, Social Media in den Händen eines Mannes wie Elon Musk, der ein Trump-Unterstützer ist, dient dazu offenbar, diese Botschaften des Hasses, der Spaltung, diese Hassrhetorik zu fördern und andere Inhalte zu unterdrücken. Und wir müssen uns als Gesellschaft fragen, wollen wir das zulassen, dass in diese Gesellschaft dieses rhetorische Gift eingeschleust wird, oder wollen wir etwas dagegen unternehmen? Und es gibt seit langem schon die Forderung, wir könnten doch die Unternehmen zwingen, die Algorithmen offenzulegen. Und wenn dieser Algorithmus besagt, da wo Streit entsteht, wo Konflikt entsteht, das ist ganz oben lesbar in der Timeline der Rezipienten, dann können wir diesen Algorithmus ändern lassen und sagen, wenn ihr den Algorithmus beibehaltet, dürft ihr bei uns nicht publizieren. Das geht natürlich bei internationalen Unternehmen nicht. Also ich glaube, es wurde versucht, Telegram einen Strafbefehl zuzustellen. Das ist nicht möglich, herauszufinden, wer der CEO von Telegram ist. Seit 2021 ist es dem Amtsgericht Bonn nicht gelungen, herauszufinden, wer ist verantwortlich für Telegram. Und das ist einfach ein unlösbares Dilemma. Also wir können nur darauf hoffen, dass natürlich Journalisten und Journalistinnen Fake News kontern, indem sie eben die Fact-Checking-Redaktion darauf ansetzen und es verbreiten, sowohl in sozialen Medien wie online, wie in ihren Publikationen im Print oder auch im Fernsehen oder im Radio, dass sie Fact-Checking machen und sagen, nein, das ist eine offenkundige Lüge. Das machen in Amerika die New York Times und die Washington Post. Nur die Trump-Wähler sind gar nicht erreichbar durch diese Zeitungen. Die kennen nur Fox News, wo das nicht richtig gestellt wird, sondern wo das gelogene Narrativ verbreitet wird. Also es ist eigentlich für eine Demokratie ein unlösbares Dilemma. Es sei denn, wir entschließen uns als Gesellschaft zu sagen, wir wollen nicht, dass unsere Gesellschaft vergiftet wird. Und wir müssen dann eben ein Hassmedium verbieten. Das ist ja auch geschehen mit Kompakt gerade von Jürgen Elsässer, einer lügenverbreitenden Zeitung. Und das ist ja schon die Frage, wollen wir ein Medium in einer Demokratie verbieten? Und die Innenministerin hat sich dafür entschieden, aufgrund der Belege, die sie vom Verfassungsschutz bekommen hat, zu sagen, ja, wir verbieten Kompakt, weil das eben Hass und Lügen sind und Straftaten sind, die wir nicht dulden.
Ja, jetzt haben wir viel über die AfD geredet und ich verstehe ja, die AfD geht strategisch vor, denn sie will ja auch Politik machen. Aber wie ist es denn mit dem empörten Normalo oder dem Impfgegner oder dem protestierenden Bauern, der einen Galgen baut? Oder wie ist es auch mit Xavier Naidoo?
Der ganze Diskurs hat sich unglaublich verschärft in diesem Land. Das hat sicherlich in erster Linie mit den sozialen Medien zu tun, die jede Botschaft eben, die besonders radikal ist, besonders deutlich macht und nach vorne bringt in den Timelines derjenigen, die sie empfangen. Und da haben wir eben Beispiele wie im Südwesten des Landes, wo dann diese Impfgegner sind. Die kommen aber gar nicht aus der rechtsextremen Ecke. Das sind Leute, die kommen oft aus der esoterischen Ecke im Südwesten. Die sind vielleicht Anhänger von Rudolf Steiner und waren gar nicht rechtsextrem. Aber sie haben diese Rhetorik gelernt, mit der man sich über die da oben aufregt und dann eben führt das eben dazu, dass Leute mit Galgen rumlaufen, dass Leute Politikern Gefängnis, Tod wünschen, dann werden Schilder hochgehalten, Merkel in den Knast und so weiter. Das haben wir alles gesehen. Also wir haben in den Bereichen, auch bei den Bauernprotesten, wo natürlich auch viele Rechtsextremisten dabei sind, um das anzufachen, aber wir haben einfach eine Radikalisierung des Diskurses in der Breite der Gesellschaft und das wird getriggert durch das Thema Agrarpolitik, das wird getriggert durch Wärmepumpe, das wird getriggert durch Impfen. Und all das sind heute Themen, die nicht wie früher vielleicht in der Gesellschaft diskutiert werden und kontrovers diskutiert werden, sondern das führt sofort zu einer Aufgeregtheit und einer Überhitzung der Debatte, weil Social Media alles, was in einer kleinen Versammlung irgendwo am Bodensee oder in Berlin gehalten wird, millionenfach verbreitet durch soziale Medien wird.
Ja, puh. Ja, Mensch, da bin ich ganz bei dir. Wir brauchen eine bessere Streitkultur. Eine Streitkultur, die sich nicht so überhitzt, nicht so aufdreht, in der Befindlichkeiten keine Rolle mehr spielen, in der die Menschen einfach mal daran interessiert sind, was denkt der andere? Wie sieht er oder sie die Welt? Und wenn es nicht meine Meinung ist, dann noch interessierter zuzuhören. Die Radikalisierung, die führt ja auch mittlerweile dazu, dass immer weniger Menschen verantwortungsvolle Posten in der Politik übernehmen wollen. Also ich würde mich dem Druck und den Anfeindungen so einer Position nicht stellen wollen. Ja, lieber Uli, vielen, vielen Dank für deine Zeit und danke für das aufschlussreiche Interview.
Ja, sehr gerne.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Wenn Sie mehr über die aktuelle Folge wissen wollen, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter birgit-schürmann.com/podcast, Schürmann mit OE, eintragen können. Wenn Ihnen mein Podcast gefällt, wenn diese Folge hilfreich für Sie war, freue ich mich, wenn Sie meinen Podcast abonnieren. Wenn Sie Fragen haben, Fragen, Themenwünsche, nur zu, schreiben Sie mir. Und zwar unter podcast@birgit-schürmann.com. Ansonsten, Sie finden mich auf den üblichen sozialen Kanälen. Wir hören uns aber wieder hier in Kürze. Ich freue mich auf Sie, Ihre Birgit Schürmann.